Folge 3. Cybersecurity, Teil 1. Wenn die Maschine zum Ziel wird. Hey, schön, dass du wieder dabei bist. In den ersten beiden Folgen haben wir uns die großen Linien der neuen Maschinenverordnung angeschaut. Stichtag, wesentliche Veränderung, der ganze juristische Unterbau. Heute kommen wir zu dem Thema, das viele in unserer Branche immer noch unterschätzen. Cybersecurity. Und ich sag dir gleich vorweg, das wird nicht eine Folge. Das werden drei. Heute Teil 1, die Bedrohungslage. Warum das Thema so explodiert ist. Welche Norm das alles regelt. Und was die Begriffe Security Level, Foundational Requirements und Zonen bedeuten. In Folge 4 wird's praktisch. Wie härte ich eine S7 1500 konkret? Was muss in den Schaltschrank, was ins Netzwerk, was in die Konfiguration? In Folge 5 gucken wir uns das Zusammenspiel von Maschinenverordnung, Cyber Resilience Act und NIS 2 an. Drei Gesetze, ein Themenfeld. Und ja, das ergibt Sinn, ich erkläre warum. Heute also der Einstieg. Die Grundlagen. Ungefähr 30 Minuten, locker durchgespielt. Wenn du am Ende weißt, was IEC 62443 ist, was Security Level 2 bedeutet und warum das Wort Zone plötzlich überall auftaucht, dann habe ich meinen Job gemacht. Schnall dich an. Los geht's. Kapitel 1. Warum Cybersecurity, warum jetzt? Lass mich mit einem Fall aus dem echten Leben starten. Mai 2021. JBS Foods. Größter Fleischverarbeiter der Welt, 50 Werke in den USA, Kanada, Australien, Brasilien. Eines Sonntagabends stehen die Bänder still. Nicht weil ein Sensor kaputt ist, sondern weil eine Hackergruppe namens Air Evil sich übers Wochenende ins Firmennetz reingeschlichen, sich seitwärts bis in die Produktion bewegt und dort die Server verschlüsselt hat. Ergebnis: tausende Mitarbeiter zu Hause. Lieferketten unterbrochen. Fleischpreise in den USA steigen messbar. JBS zahlt 11 Millionen Dollar Lösegeld in Bitcoin, damit der Laden wieder läuft. 11 Millionen Dollar. Wegen einer Phishing-Mail. Und das war kein Einzelfall. Norsk Hydro, 2019. Aluminiumhersteller, 36.000 Mitarbeiter weltweit. Ransomware, 170 Standorte betroffen. Schaden, über 70 Millionen Euro. Norsk Hydro hat kein Lösegeld gezahlt, sondern alles manuell wieder aufgebaut. Dauer, Monate. Colonial Pipeline, 2021. Größte Treibstoffpipeline der USA. Eine Woche stillgelegt. Spritengpässe an der Ostküste, Tankstellen leer. Auch hier Ransomware. Und der Klassiker, der für unsere Branche wirklich wehtut, Triton, manchmal auch Trisis genannt. 2017, ein petrochemisches Werk in Saudi-Arabien. Hier waren die Angreifer auf einem ganz anderen Niveau unterwegs. Sie haben nicht nur die Office IT angegriffen. Sie haben gezielt das Sicherheitssteuerungssystem manipuliert. Ein Schneider Triconex. Also genau das System, das im Notfall die Anlage abschalten soll. Lies das nochmal. Sie haben das Safety-System manipuliert. Nicht den Prozess. Das Safety-System. Mit dem Ziel, im Schadensfall einen Großbrand oder eine Explosion zu ermöglichen. Das ist die Liga, in der wir mittlerweile spielen. Glücklicherweise ist die Manipulation aufgeflogen, bevor was passiert ist. Ein Programmierer hat einen Fehlercode gesehen, den er sich nicht erklären konnte, und nachgeschaut. Aber die Tür ist auf. Der Beweis ist erbracht, dass auch Sicherheitssteuerungen angreifbar sind. Und damit du nicht denkst, das wären alles weit wegliegende Beispiele aus Stahlwerken oder Pipelines, hier eines, das uns direkt trifft. Mondelez. Du weißt schon, der Konzern hinter Milka, Oreo, Toblerone, Philadelphia. 2017 rollt die Notpetya-Schadsoftware durch das Firmennetz. Eigentlich war Notpetya als Angriff gegen ukrainische Buchhaltungssoftware gedacht, hat sich aber weltweit ausgebreitet. Mondelez hatte rund 1700 Server und 24.000 Laptops betroffen. Produktion in mehreren Werken stand still, Lieferketten gestört. Schaden allein bei Mondelez über 100 Millionen Dollar. Und der Witz an der Sache, Mondelez wollte den Schaden über die Cyberversicherung abwickeln. Die Versicherung Zürich hat abgelehnt, mit der Begründung, NotPetya sei ein Akt der Kriegsführung, also vom Versicherungsschutz ausgeschlossen. Es kam zu einem jahrelangen Rechtsstreit. Lehre daraus, wenn du Cybersecurity an die Versicherung delegierst, wirst du im Schadensfall überrascht sein. Was lernen wir aus all diesen Fällen? Drei Dinge. Erstens, Industrieanlagen sind ein attraktives Ziel. Nicht weil Hacker einen Hass auf Maschinen haben, sondern weil Stillstand Geld kostet. Und wer Geld verliert, zahlt Lösegeld. Zweitens, Lebensmittelproduktion ist besonders attraktiv. Verderbliche Ware, hohe Taktraten, geringe Lagerreserven. Wenn deine Abfüllanlage 3 Tage steht, hast du nicht nur Produktionsausfall, sondern Tonnen verdorbener Rohstoffe und Lieferverträge, die du nicht erfüllen kannst. Drittens, auch das Safety-System ist nicht mehr automatisch sicher. Wer denkt, eine separate Sicherheits-SPS sei per Definition geschützt, der hat den Schuss nicht gehört. Triton hat das eindrucksvoll bewiesen. Genau das ist der Hintergrund, vor dem die EU-Kommission die neue Maschinenverordnung geschrieben hat. Und genau deshalb steht in Anhang 3.119 der Satz, den wir letzte Folge schon kurz gestreift haben, Maschinen müssen so konstruiert sein, dass böswillige Handlungen Dritter, die zu gefährlichen Situationen führen können, verhindert werden. Klingt kurz. Hat aber riesige Konsequenzen für deine Konstruktion. Kapitel 2. Wer reguliert was? Der Drei-Säulen-Rahmen. Bevor wir tiefer ins Technische einsteigen, müssen wir kurz das Gesetzeswirrwarr sortieren. Denn Cybersecurity ist nicht nur in der Maschinenverordnung geregelt. Das wäre zu einfach. Es gibt 3 EU-Rechtsakte, die parallel gelten und sich überlappen. Säule 1, die Maschinenverordnung selbst. Sie sagt, eine Maschine muss vor böswilliger Manipulation geschützt sein. Schwerpunkt, die Sicherheitsfunktionen. Wenn jemand die Sicherheit der Maschine kompromittieren kann, ist das ein Mangel im Sinne der Verordnung. Geltung, ab 20. Januar 2027. Säule 2, der Cyber Resilience Act, kurz CRA. Der greift bei jedem Produkt mit digitalen Elementen. Heißt, Software, Firmware, Vernetzung. Und das ist heute praktisch alles. Schwerpunkt, Produktsicherheit über den gesamten Lebenszyklus. Updates, Schwachstellenmanagement, Meldepflicht bei Sicherheitslücken innerhalb von 24 Stunden. Geltung gestaffelt ab 2026, voll ab 2027. Säule 3, die NIS2-Richtlinie. Die richtet sich nicht an Hersteller, sondern an Betreiber. Genauer, an Betreiber kritischer und wichtiger Einrichtungen. Lebensmittelproduktion fällt teilweise darunter, je nach Größe und Marktanteil. Schwerpunkt, organisatorische Sicherheit, Meldewege, Notfallpläne, persönliche Haftung der Geschäftsleitung. In Deutschland kommt die Umsetzung derzeit unter dem Namen NIS2-Umsetzungs- und Cybersicherheitsstärkungsgesetz. Schöner Name, oder? Wenn du jetzt denkst, 3 Gesetze für ein Thema, das ist doch Wahnsinn. Ja. Ist es? Willkommen in der EU-Regulatorik. Aber für deinen Berufsalltag heißt das konkret, wenn ihr eine Maschine baut oder beschafft, betrifft euch die Maschinenverordnung. Wenn diese Maschine Software hat oder vernetzt ist, kommt der Cyber Resilience Act dazu. Und wenn ihr in einem nennenswerten Umfang Lebensmittel produziert, betrifft euch zusätzlich die NIS2. Folge 5, Erinnerung, geht ausführlich auf das Zusammenspiel ein. Heute fokussieren wir uns auf die technische Seite. Und die ist in allen 3 Rechtsakten dieselbe Sprache. Diese Sprache heißt IEC 62443-3. Kapitel 3. Was zur Hölle ist IEC 62443-3? Okay, IEC 62443-3 ist keine einzelne Norm, sondern eine ganze Normenreihe. 18 Teile in 4 Bereichen, geschrieben gemeinsam von der International Electrotechnical Commission und der ISA, das ist die International Society of Automation aus den USA. Du kannst dir das vorstellen wie die ISO 9000-Reihe für Qualitätsmanagement. Nur eben für industrielle Cybersecurity. Komplett, von oben bis unten, vom Managementprozess bis zum einzelnen Sicherheitsmodul. Die Reihe ist in vier Bereiche gegliedert. Ich gehe sie kurz durch, weil du wissen solltest, welcher Teil dich betrifft. Bereich 1, General. Da geht's um Begriffe, Konzepte, Modelle. Teil 1.1, Teil 1.2 und so weiter. Das ist die Grundlagenliteratur. Liest man einmal, dann ist man im Bilde, was die Norm überhaupt will. Bereich 2, Policies and Procedures. Adressiert den Betreiber. Teil 2.1 regelt das Sicherheitsmanagementsystem für IACS, also Industrial Automation and Control Systems. Teil 2.4 richtet sich an Service Provider. Wenn euer Anlagenbauer für euch Wartung macht, dann muss er nach diesem Teil arbeiten. Frag mal danach. In den meisten Verträgen steht das nämlich noch nicht drin. Bereich 3, System. Hier wird's konkret. Teil 3.3 ist der Teil, den du als Anlagenverantwortlicher kennen musst. Er listet alle Anforderungen an ein industrielles Steuerungssystem. Plus er definiert die Security Levels. Dazu gleich mehr. Bereich 4, Component. Teil 4.1 ist für Hersteller relevant. Sicherer Entwicklungsprozess. Wie baue ich Software, ohne dass jeder Hacker reinhüpft? Teil 4.2 ist die technische Anforderungsliste an einzelne Komponenten. Eine Sicherheits-SPS, ein Sicherheitsrelais, ein Switch. Wichtig zu verstehen, die Norm ist aktuell nicht harmonisiert für die Maschinenverordnung. Das heißt, wenn du nach IEC 62443-3 arbeitest, hast du keine automatische Konformitätsvermutung. Du musst trotzdem nachweisen, dass deine Lösung die Anforderungen der Maschinenverordnung erfüllt. Trotzdem ist die Norm der de facto Standard. Auditoren, benannte Stellen, Versicherer, alle reden diese Sprache. Wenn du sie nicht kannst, hast du in den nächsten Jahren ein Kommunikationsproblem. Kleine Randnotiz, es gibt erste Bestrebungen, eine harmonisierte Norm zu entwickeln, die als Konformitätsnachweis für die Maschinenverordnung dienen kann. Aber das wird noch dauern. Bis dahin muss man pragmatisch arbeiten. Auf Basis der bestehenden IEC, plus eigener Risikobeurteilung, plus sauberer Dokumentation. Wenn du übrigens nur ein einziges Dokument aus der Reihe lesen willst, dann nimm Teil 4.2. 50 Seiten, kompakt, mit konkreten Anforderungen pro Komponente. Das ist die beste Einstiegsdroge. Kapitel 4. Security Level. Was bedeutet SL 2, 3, 4? Jetzt kommt das Konzept, das den meisten in der funktionalen Sicherheit erstmal Bauchschmerzen macht. Security Level. Kurz SL. Das Schöne und das Verwirrende zugleich, es ist ähnlich strukturiert wie der Performance Level oder das SIL aus der funktionalen Sicherheit. Aber es bedeutet was komplett anderes. Während Performance Level und SIL die Wahrscheinlichkeit eines zufälligen Versagens beschreiben, beschreibt Security Level die Widerstandsfähigkeit gegen einen vorsätzlichen Angriff. Performance Level fragt, wie oft fällt das Bauteil von selbst aus? Security Level fragt, wie viel Aufwand muss jemand reinstecken, um das System zu knacken? Die Norm definiert 4 Stufen. Lass uns die einmal durchgehen. Security Level 1. Schutz gegen versehentliche oder zufällige Verletzung. Das heißt, ein unbefugter Zugriff, der aus Versehen passiert. Ein Mitarbeiter, der unwissentlich an der falschen Stelle was umstellt. Ein USB-Stick, der vergessen wurde. Ein neugieriger Servicetechniker. Sehr niedriges Bedrohungsniveau. Security Level 2. Schutz gegen vorsätzliche Verletzung mit einfachen Mitteln, geringen Ressourcen, allgemeinem Wissen, niedrigen Motiven. Übersetzt, ein Script-Kiddie. Ein gelangweilter Praktikant. Jemand, der sich aus dem Internet ein paar Tools runtergeladen hat und mal probiert. Security Level 3. Schutz gegen vorsätzliche Verletzung mit ausgeklügelten Mitteln, mittleren Ressourcen, IACS-spezifischem Wissen und mittleren Motiven. Das ist die Liga, in der die meisten organisierten Ransomware-Banden unterwegs sind. Conti, Air Evil, Lockbit. Profis mit klarem Geschäftsmodell. Security Level 4. Schutz gegen vorsätzliche Verletzung mit hochentwickelten Mitteln, umfangreichen Ressourcen, IACS-spezifischem Wissen und hohen Motiven. Das sind staatliche Akteure. Geheimdienste. Triton war auf SL4-Niveau. Welcher SL ist sinnvoll für eure Anlage? Das ist die spannende Frage. Und sie muss aus einer Bedrohungsanalyse kommen, nicht aus dem Bauch. Faustregel für die Lebensmittelindustrie, eine normale Produktionsanlage in einem mittelständischen Betrieb mit Internetanschluss, aber ohne Einstufung als kritische Infrastruktur, braucht typischerweise Security Level 2. Eine größere Anlage mit hohem Vernetzungsgrad, sensiblen Rezepturen oder NIS2-Bezug kann Security Level 3 brauchen. Security Level 4 ist für die meisten Lebensmittelbetriebe Overkill. Das ist die Klasse, in der man Atomkraftwerke und Pipelines bewertet. Wichtig, der SL bezieht sich nicht auf die ganze Anlage, sondern auf die einzelne Zone und auf die einzelne Komponente. Dazu kommen wir gleich. Und noch wichtiger, die Norm unterscheidet zwischen drei SL-Varianten. SLT ist der Ziellevel, den du erreichen willst. SLC ist der Capability Level, also die Fähigkeit, die eine Komponente mitbringt. SLA ist der erreichte Level in der konkreten Anlage. Heißt, du legst SLT fest, kaufst Komponenten mit passendem SLC und am Ende prüfst du, ob du tatsächlich SLA erreichst. Klingt akademisch, ist aber im Audit relevant. Lass uns das mal an einem konkreten Beispiel durchspielen. Stell dir einen mittelständischen Joghurthersteller vor. 3 Produktionslinien, 2 Schichten, jährlicher Umsatz dreistellig in Millionen. Vernetzt mit Lieferantenportalen, ein paar Maschinen mit Fernwartungszugang, ERP-Anbindung, kein Kritisstatus, aber NIS2, pflichtig. Schritt 1, Bedrohungsmodell. Wer sind realistische Angreifer? Script-Kiddies, eher unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen. Organisierte Ransomware-Banden, sehr wahrscheinlich. Wettbewerber, die Rezepturen ausspionieren wollen, möglich aber selten. Staatliche Akteure, eher nein. Daraus ergibt sich, SL-Ziel für die Steuerungszone und für die Safety-Zone ist Security Level 3. Das deckt organisierte Banden mit Industrieautomatisierungswissen ab. Schritt 2, Komponentenauswahl. Die zentrale Steuerung soll eine S7-1500F werden. Schau ins Datenblatt. Siemens hat für die AT150 CPU im TIA-Portal mittlerweile eine ganze Reihe von Security-Features dokumentiert. Authentifizierung, Verschlüsselung, Zugriffsschutz. Capability Level bei sauberer Konfiguration, Security Level 2 Plus, in Richtung 3. Heißt, ich kann mit dieser Komponente einen Security Level 3 umsetzen, wenn ich sie richtig konfiguriere und das Umfeld passt. Schritt 3, Architektur. Die Komponente alleine bringt mir nichts, wenn das Netzwerk löchrig ist. Also brauche ich eine Firewall an der Zonengrenze, idealerweise mit Industrieprotokollinspektion, plus ein Berechtigungskonzept, plus ein Login-System, plus eine ordentliche Patch-Strategie. Schritt 4, Validierung. Am Ende muss ich nachweisen, dass mein Security Level erreicht ist. Audit, Penetration-Test, Dokumentation. Klingt nach viel, ist aber das, was ihr ohnehin künftig braucht. Sowohl für die Maschinenverordnung als auch für eure NIS2-Pflichten. Diese 4 Schritte sind das Skelett jeder OT-Security-Bewertung. Egal ob Joghurtwerk, Brauerei oder Backwarenhersteller. Die Logik ist dieselbe. Kapitel 5. Die 7 Foundational Requirements. Jetzt das Werkzeug, mit dem du täglich arbeiten wirst. Die 7 Foundational Requirements, abgekürzt FR. Auf Deutsch, grundlegende Anforderungen. Die FRS sind die 7 Themenbereiche, in die sich industrielle Cybersecurity gliedern lässt. Jede einzelne Komponente, jedes System, jeder Prozess wird gegen diese 7 Bereiche bewertet. Wer sich die merkt, hat 60% der Norm verstanden. FR1, Identifikation und Authentifizierung. Wer bist du, beweis es. Konkret, jeder Zugriff muss einer Person zugeordnet sein. Logins. Zertifikate. Im Schaltschrank, kein Sammelpasswort mehr für die SPS, das jeder Servicetechniker im Kopf hat. Im TIA-Portal, aktivierter Zugriffsschutz mit individuellen Konten. Klingt aufwendig, ist aber Pflichtprogramm. FR2, Nutzungskontrolle. Was darfst du tun? Konkret, wenn jemand sich erfolgreich angemeldet hat, was kann er dann? Programm laden? Sicherheitsfunktionen ändern? Konfiguration auslesen? Prinzip der minimalen Rechte. Niemand darf mehr können, als er für seine Aufgabe braucht. Im TIA-Portal heißt das rollenbasiertes Berechtigungskonzept. Operator darf bedienen. Servicetechniker darf parametrieren. Aber nur der Sicherheitsbeauftragte darf F-Bausteine ändern. FR3, Systemintegrität. Bleibt das System das, was es sein soll? Konkret, Schutz vor manipulierten Updates. Schutz vor unautorisierten Codeänderungen. Stichwort signierte Firmware, geprüfte Bootvorgänge. Bei Siemens, aktivierter Know-how-Schutz und Kopierschutz. Bei Pilz, signierte Programme. Wer sich sein Programm aus dem Datenblatt kopieren lassen kann, hat hier eine Lücke. FR4, Datenvertraulichkeit. Was nicht öffentlich sein soll, bleibt geheim. Konkret, verschlüsselte Übertragung von Steuerungsdaten. Verschlüsselter Speicher für Rezepturen. Schutz vor Datendiebstahl. Bei einem Hersteller von Tiefkühlpizza ist die Rezeptur das Kronjuwel. Wenn die in Klartext über das Netzwerk fließt, ist FR4 verletzt. FR5, eingeschränkter Datenfluss. Daten gehen nur dahin, wo sie hin dürfen. Konkret, Netzwerksegmentierung. Firewalls zwischen Zonen. Datendioden, wo Daten nur in eine Richtung fließen sollen. Hier kommt das Zonenkonzept ins Spiel, das wir gleich anschauen. FR6, zeitnahe Reaktion auf Ereignisse. Wenn was passiert, weißt du das. Konkret, Logging. Monitoring. Alarme. Forensische Aufzeichnung. Damit du im Schadensfall überhaupt eine Chance hast, herauszufinden, was passiert ist. Ein SIEM-System, also Security Information and Event Management, sammelt alle Logs an einer Stelle und alarmiert bei verdächtigen Mustern. FR7, Verfügbarkeit der Ressourcen. Das System läuft, wenn es laufen soll. Konkret, Schutz vor Denial of Service. Redundanzen. Backup-Konzepte. Eine SPS, die unter Last zusammenbricht, weil jemand sie mit Anfragen flutet, erfüllt FR7 nicht. 7 FRS. Und für jede dieser 7 gibt es Anforderungen je Security Level. Heißt, bei SL2 brauchst du in FR1 andere Maßnahmen als bei SL3. Beispiel FR1, Authentifizierung. Bei SL2 reicht ein Benutzername plus Passwort, gut gewählt, Komplexitätsregeln aktiviert. Bei SL3 wird Multifaktor verlangt. Bei SL4 wird kryptografische Authentifizierung mit Hardware-Token gefordert. Du siehst, das wird schnell konkret. Und das ist der Punkt, an dem die Norm vom Butzwort zur Arbeitsanweisung wird. Wer sich ernsthaft einarbeitet, fängt mit einem Auditwerkzeug an. Es gibt fertige Excel-Vorlagen, in denen für jede Komponente die FRS durchgegangen werden. Ist die Anforderung erfüllt, teilweise erfüllt, nicht erfüllt? So kommst du zu einer ehrlichen Bestandsaufnahme. Und siehst, wo eure Anlagen stehen. Realistische Erwartung, das erste Audit ergibt mehr rote als grüne Felder. Das ist normal. Kapitel 6. Zonen und Konduits. Das letzte Konzept für heute und vielleicht das wichtigste. Zonen und Konduits. Die Idee dahinter, industrielle Anlagen sind in der Realität wahnsinnig komplex. Hunderte Komponenten, Dutzende Netzwerke, verschiedene Protokolle. Wenn du jede einzelne Komponente isoliert betrachten willst, kommst du nie zum Ende. Stattdessen schlägt die Norm vor, bündele Komponenten in Zonen. Eine Zone ist eine logische Gruppe von Komponenten, die ähnliche Sicherheitsanforderungen haben. Klassische Zonen in einer Lebensmittelanlage könnten sein: Zone 1, Office. SAP, E-Mail, klassische Bürorechner. Hohe Datenmengen, niedrige Echtzeitanforderungen. Niedriger Sicherheitslevel, weil sowieso ständig im Internet. Zone 2, MES und Produktionssteuerung. Auftragsmanagement, Rezepturverwaltung, Chargenrückverfolgung. Mittlere Echtzeit, mittlerer Sicherheitslevel. Zone 3, Leitstand und Prozessvisualisierung. SCADA-Systeme, HMIs, Bedienpanels, eure Windstationen. Hoher Sicherheitslevel, hohe Echtzeit. Zone 4, Steuerungsebene. DSP-Zen, eure S7-1500, die Antriebsregler, die Synamics-Familie, die ganze Profinet-Welt. Hoher Sicherheitslevel, harte Echtzeit. Zone 5, Safety. Die Sicherheitssteuerungen, die FCPUs, die PNOs Multi, die Sicherheitsbusse ProfiSafe oder Safety over EtherCAT. Höchster Sicherheitslevel, harte Echtzeit. Zone 6, Feldebene. Sensoren, Aktoren, IO-Module, E200SP. Hohe Sicherheit, harte Echtzeit. Zwischen diesen Zonen gibt es Übergänge. Daten müssen ja fließen. Diese Übergänge nennt die Norm Conduits, also Kanäle. Und jeder Kandid muss bewusst gestaltet sein. Klassisch ist die Konstruktion nach dem Modell der Purdue-Pyramide. Wer Industrie 4.0 macht, kennt die. Eine streng hierarchische Schichtung, in der nichts direkt von oben nach unten durchgreift. Was heißt das praktisch? Zwischen Office-Welt und Produktionswelt steht eine Firewall. Nicht eine Standard-Office-Firewall, sondern eine industrielle Firewall, idealerweise mit Deep Packet Inspection für Industrieprotokolle wie OPC-UA, Modbus, Profinet. Konkrete Produkte aus der Welt, eine Siemens Scalens S615. Eine Hirschmann Ego. Ein Phoenix Contact M-Guard. Eine Moxa EDR-Serie. Alle vier haben ihre Stärken, alle vier sind industrietauglich. Welche du nimmst, hängt vom Rest der Infrastruktur ab. Zwischen Produktion und Safety steht im Idealfall eine Datendiode. Daten gehen nur nach oben, nicht nach unten. Heißt, du kannst aus dem Leitstand sehen, was die SafetySPS macht. Aber du kannst von oben nichts in die SafetySPS reinschreiben. Punkt. Damit ist die Safety-Welt physikalisch unangreifbar von oben. Konkretes Beispiel aus dem Lebensmittelalltag. Eure CIP-Anlage, Steuerung läuft auf einer S7-1500F. Sie ist verbunden mit dem MES, das die Reinigungsaufträge schickt. Wenn diese Verbindung über einen normalen Switch läuft, ohne Firewall, ohne Segmentierung, dann ist das aus IEC-62er Sicht ein Mangel. Du brauchst dort einen industriellen Security Gateway. Und du brauchst eine klare Definition, welche Datenpunkte ausgetauscht werden dürfen. Und genau das ist der Knackpunkt, an dem viele Anlagen heute stehen. Sie haben keine Zonen. Keine Konduits. Sondern ein flaches Netzwerk, in dem alle mit allen reden. Im schlimmsten Fall sogar mit dem Office-Netz im selben Subnetz. Wenn das bei euch so ist, dann ist die erste Hausaufgabe für 2026 Netzwerksegmentierungskonzept. Wer redet mit wem, warum und über welche Wege? Wer das nicht hat, kann auch keine Cybersecurity nachweisen. Punkt. Ein praktischer Tipp, es gibt freie Tools wie Grasmalin oder VirusHawk mit Industrieprotokoll-Plugins, mit denen ihr passiv mitschneiden könnt, wer in eurem Netz mit wem kommuniziert. Eine Stunde im laufenden Betrieb mitschneiden, dann habt ihr eine erste Übersicht. Ergebnis ist meistens überraschend. Gerade gewachsene Anlagen haben oft Datenströme, von denen niemand mehr weiß, wer sie eingerichtet hat. Kapitel 7. Was tun? Konkret. Okay, das war eine Menge Theorie. Jetzt das Praktische. Was solltest du nach dieser Folge tun? Erstens, Asset-Inventar. Du kannst nicht schützen, was du nicht kennst. Erstelle eine Liste aller Steuerungen, aller HMIs, aller Switches, aller Server in eurem Produktionsumfeld. Hersteller, Typ, Firmwarestand, Vernetzung. Klingt banal, ist aber Voraussetzung für alles Weitere. Wer das in einer ordentlichen CMDB pflegt, hat schon halb gewonnen. Zweitens, Bestandsaufnahmevernetzung. Welche Maschine hängt an welchem Switch? Welche Verbindungen gehen nach außen? Wer hat Remote-Zugriff? Diese Übersicht zu erstellen ist Tagesarbeit für eine erfahrene Fachkraft, lohnt sich aber doppelt. Vor allem die Frage Remote-Zugriff, bei wie vielen Maschinen kann sich der Hersteller bei euch einwählen, ohne dass jemand das aktiv bemerkt. Drittens, Zonenkonzept entwerfen. Pragmatisch. Du musst nicht gleich nach IEC 62443 zertifiziert sein. Aber denk in Zonen. Wo ist Office, wo ist Produktion, wo ist Safety? Zeichne das auf ein Blatt Papier. Markiere die Übergänge. Frag dich an jedem Übergang, was darf hier durch? Viertens, Schwachstellenmanagement. Wer prüft, ob neue Schwachstellen für eure Komponenten bekannt werden? Stichwort CVI-Datenbank. Stichwort BSI-Warnmeldungen. Stichwort ICS-Zert der CISA in den USA. Wenn das niemand bei euch tut, definiert eine Verantwortlichkeit. Mindestens monatlich draufschauen. Und ja, die Hersteller veröffentlichen das selbst, Siemens hat einen Product CERT, Pilz und Phoenix auch. Abonnieren, lesen, einordnen. Fünftens, Update-Prozess. Wir hatten das schon in Folge 2. Updates sind sicherheitsrelevant. Aber sie sind auch eure Verteidigungslinie gegen neue Schwachstellen. Wer alte Firmware fährt, ist verwundbar. Findet einen Weg, regelmäßig zu patchen, ohne die Produktion zu stören. Einmal pro Jahr ein Wartungsfenster, in dem alle Komponenten auf Stand gebracht werden, ist das Minimum. Sechstens, Sensibilisierung. Schulung. Kein Schaltschrank wird gehackt, wenn nicht vorher ein Mensch eine Phishing-Mail anklickt oder einen USB-Stick einsteckt. Cybersecurity ist zu 70% organisatorisch und zu 30% technisch. Vergesst das nie. Eine 2-stündige erwartende Schulung pro Jahr für alle, die in der Produktion arbeiten, ist das absolute Minimum. Siebtens, Verantwortlichkeit klären. Wer ist im Betrieb für OT-Security zuständig? OT, also Operational Technology, ist die Welt eurer Steuerungen. Und sie ist anders als IT. Wer das einfach an die IT-Abteilung delegiert, wird scheitern. Es braucht eine eigene Rolle oder zumindest eine klar benannte Person mit OT-Verständnis. Kapitel 8. Cybersecurity-Mythen, kurz aufgeräumt. Bevor wir zu den Takeaways kommen, möchte ich noch 5 Mythen gerade rücken, die mir in der Praxis ständig begegnen. Wenn du einen davon im Kopf hast, jetzt der Realitätscheck. Mythos 1, wir haben doch eine Firewall. Reicht doch. Antwort, nein. Eine Firewall am Internetübergang schützt euch nicht vor einem infizierten USB-Stick, nicht vor einer kompromittierten Wartungsleitung, nicht vor einem unzufriedenen Mitarbeiter und nicht vor lateralen Bewegungen, wenn der Angreifer einmal drin ist. Firewall ist ein Bauteil, nicht eine Strategie. Mythos 2, unsere Anlage ist offline, da kann nichts passieren. Antwort, echte Airgaps gibt es kaum noch. Spätestens wenn der Servicetechniker mit dem Notebook reinkommt, ist der Airgap zur Brücke geworden. Stuxnet hat genau diese Lücke ausgenutzt. Über USB. In einer angeblich isolierten Anlage. Mythos 3, wir sind zu klein, das interessiert keinen Hacker. Antwort, im Zeitalter automatisierter Ransomware-Angriffe wird nicht mehr gezielt ausgewählt. Es wird der ganze Adressraum gescannt. Wer in der Liste steht, wird angegriffen. Größe spielt keine Rolle. Im Gegenteil, kleine und mittlere Betriebe sind oft schlechter geschützt und werden bevorzugt erpresst. Mythos 4, Cybersecurity macht die IT. Antwort, IT macht IT-Security. OT-Security ist eine eigene Disziplin. Andere Verfügbarkeitsanforderungen, andere Lebenszyklen, andere Kommunikationsprotokolle. Wenn die IT eine Maschine einfach mal patcht, weil eben Patch-Day ist, kann sie damit eine ganze Linie lahmlegen. OT braucht eigenes Know-how und eigene Verantwortung. Mythos 5, das wird sich schon mit Versicherung regeln lassen. Antwort, schau dir den Mondelez-Fall an. Cyberversicherer werden zunehmend wählerischer, prüfen den Sicherheitszustand vorher und schließen klassische Großschäden aus. Eine Versicherung ist Ergänzung, nicht Ersatz für Cybersecurity-Maßnahmen. Wenn du einen dieser Mythen in deinem Betrieb noch hörst, dann hast du einen guten Aufhänger für das nächste Sicherheitsmeeting. Kapitel 9. Takeaways. Was du aus dieser Folge mitnehmen solltest. Erstens, Cybersecurity in Maschinen ist keine Modeerscheinung. Sie ist seit JBS, Norsk Hydro und Triton harte Realität. Und ab dem 20. Januar 2027 auch verbindliches Recht. Zweitens, drei Rechtsakte greifen ineinander. Maschinenverordnung, Cyber Resilience Act, NIS 2. Wer was machen muss, kommt in Folge 5. Drittens, die Sprache der industriellen Cybersecurity heißt IEC 62443. 18 Teile, 4 Bereiche. Du musst nicht alles kennen, aber du solltest wissen, wonach geschlagen wird. Teil 3.3 und Teil 4.2 sind die Pflichtlektüre. Viertens, Security Level 1 bis 4. Die meisten Lebensmittelbetriebe brauchen Security Level 2 oder 3. Bedrohungsanalyse vorher, nicht nach Bauchgefühl. Fünftens, 7 Foundational Requirements. Das ist das Werkzeug, mit dem ihr jede Komponente bewertet. Identifikation, Nutzungskontrolle, Integrität, Vertraulichkeit, Datenfluss, Reaktion, Verfügbarkeit. Lernt sie auswendig. Sie sind die Vokabeln eurer nächsten Audits. Sechstens, Zonen und Konduits. Trennt Office von Produktion von Safety. Niemals ein flaches Netzwerk. Wer das hat, fängt damit an. Siebtens, fangt mit dem Asset-Inventar an. Ohne Liste keine Sicherheit. Ohne Liste keine Doku. Ohne Liste kein Audit-Erfolg. Sonntag. Das war Folge 3. Cybersecurity, Teil 1. Knapp 30 Minuten Theorie, aber ich hoffe, locker durchgespielt. In der nächsten Folge wird's praktisch. Wie schütze ich konkret eine S7-1500F? Welche Einstellungen muss ich setzen, welche Häkchen muss ich klicken, was sind die häufigsten Fehler? Wir schauen uns konkrete Hardware an, gehen Schritt für Schritt durch eine sichere Inbetriebnahme und bauen ein einfaches Zonenkonzept für eine fiktive Abfüllanlage. Das wird die Folge, die du dir ausdrucken und an die Kollegen verteilen kannst. Wenn dir die Folge gefallen hat, leite sie weiter an deine Kollegen aus IT, Konstruktion und Instandhaltung. Cybersecurity ist eine Mannschaftsaufgabe, kein Solosport. Und sie funktioniert nur, wenn IT und OT sich nicht mehr gegenseitig anschweigen. Bis zur nächsten Folge. Und denk dran, eine sichere Maschine ist nicht die, an der niemand vorbeikommt. Sondern die, bei der jeder gemerkt wird, der es versucht. Tschüss.